Magic the Gathering. Ein Spiel übers Sammeln und sich Versammeln. Davon lebt das beliebte Kartenspiel seit 1993. Aus dieser weltweiten Beliebtheit entstanden in seiner Geschichte auch beachtliche Sammlerwerte, was den Sammelreiz des sogenannten Trading Card Games bis heute attraktiv hält. Da kann es vorkommen, dass sich solche Sammlungen mit über 5- und 6-stelligen Beträgen anhäufen. Unscheinbare Werte, die andere Menschen mit hochsicheren Safes oder anderen Methoden beschützen würden, tragen vielerlei SpielerInnen nicht selten in einfachen Rucksäcken diese Werte durch die Straßen, in sogenannten Game Stores oder durch Messehallen. Man kennt vielleicht das Gefühl, wenn man mal mehrere tausend Euro Bargeld zur Bank gebracht hat und sich mit einem mulmigen Gefühl an einem prall gefüllten Umschlag in der Jackentasche festkrallt, während man sich möglichst versucht, unauffällig zu verhalten. Wir reden also von Sammlerwerten, für die andere Menschen in anderen Kontexten, abseits von Nerd-T-Shirts und 20-seitigen Würfeln, Raubüberfälle begehen oder sogar morden würden. Bis auf in diesem Fall.
Neue Woche, neue Folge, Jonas und Marvin, die Witzfolge. Teilt euch Emotionen und Playables und Witzkanonen. Dumme Decks, neue Karten, sie können euch dabei beraten. Schnallt euch an, der Trip wird krass, wir wünschen euch ganz viel Spaß. Mit 40 Life, mit 40 Life, der Magic Podcast für gute Laune und nicht so steif. Mit 40 Life, mit 40 Life, der Magic Podcast für gute Laune, doch dafür nicht so reif.
Jonas, alte Sorge.
Hallo, Marvin. Ja.
Kennst du Ursas Engine?
Ursas Engine. Klingt so, als müsste ich es kennen, aber mir fällt mir nichts zu ein. Außer, dass es vermutlich ein schlechtes Artefakt sein wird.
Ja. Du bist was auf der Spur, muss ich sagen.
Wie bin ich dadurch verkommen, nur Fuchs. Ja.
Ursas Engine ist eine Artefakt-Kreatur, ein Juggernaut.
Oh.
Kostet 5 Mana.
Ja.
Ist 1,5 und hat Trampelschaden.
Klassische 1,5er-Stats mit Trampel.
Ja. Du kannst aber 3 Mana bezahlen, 3 generische Mana bezahlen, und dann kriegt das Ding Banding bis zum Ende des Zuges.
Ah, ja. Geil.
Und dann kannst du doch mal 3 Mana bezahlen. Und dann kriegen auch noch alle Kreaturen, die mit Ursas Engine im Band sind, Trample bis zum Ende des Tours.
Yes. Schön. Ich glaube, man muss also, Banding noch mal erklären, oder?
Müssen wir Banding? Also Banding ist ein... Ja, ich erkläre es. Ich erkläre es gerne.
Danke.
Eine beliebige Anzahl an Kreaturen mit Banding und bis zu eine Kreatur ohne Banding können in einem sogenannten Band angreifen. Und so, die werden da quasi als eine Kreatur betrachtet, um es mal vereinfacht darzustellen.
Ja.
Die blocken gemeinsam und werden gemeinsam geblockt. Und du wählst dann aus, wie der Kampfschaden auf diese Kreaturen verteilt wird.
Ah ja. Mhm.
Ja.
Also ein bisschen, wie Mutate, kann man sagen. So als nur noch doch deutlich komplizierter und temporär.
Ja, genau. So ungefähr. Also wenn ich jetzt den habe und dann habe ich noch irgendeinen 5-5er, dann kann ich Ursas Engine Bending bis zum Ende des Zuges geben für 3 Mana.
Ja.
Und dann habe ich quasi einen 6-10er.
Ja.
Wenn ich nochmal 3 Mana bezahlen, dann hat er auch noch Trampel.
Ja, aber, und da komme ich jetzt schon zu meiner ersten Regelfrage. Wenn der eine Teil dieser Bande Trampel hat und der andere von Natur aus ja nicht. Was passiert denn dann, wenn die geblockt werden, dass man der ganzen Truppe noch Trampel geben muss? So, weißt du, was
ich meine? Also habe ich zwei Gegenfragen.
Ja.
Erste ist, glaubst du, ich weiß das? Und zweite ist, was glaubst du selber?
Ich frage. Mein einziger Glaube ist, dass niemals jemand dir diese Frage stellen wird und muss, aber keine Ahnung, wenn die als Bande geblockt werden, boah, keine Ahnung. Wahrscheinlich darfst du dann, du darfst wahrscheinlich von deiner Bande den Combat Damage auf die Blocker oder den Blockenden auch so ein bisschen verteilen und die, die Trampel haben, die können halt drüber trampeln und die anderen machen Lethal Damage.
So ein, auch so ein bisschen verteilen, das finde ich jetzt auf jeden Fall sehr konkret.
Ja, also keine Ahnung. Wenn ich jetzt, du mit dem Beispiel, was hast du gesagt, was war dein andere 5-5 oder so und das ist ein 6-10er?
Ja, genau.
Und der blockt, ja, der blockt vielleicht irgendwie so ein 3-3er. Dann kann er irgendwie sagen, okay, der 5-5er macht seinen Lethal Damage auf den 3-3er und der, die Engine hat ja Trampel, die kann ja trotzdem noch drüber trampeln, vermutlich. Und wenn ich aber allen Trampel gebe, dann kann ich also 3 Damage drüber trampeln und nicht nur einen. Keine Ahnung. Es ist voll scheiße.
Also ist voll scheiße, bin ich auf jeden Fall dabei, deshalb habe ich die auch mitgebracht. Vielleicht gibt es ja einen Menschen im 40-Life-Universum,
nein,
der das erklären kann.
Ja, bestimmt. Bestimmt gibt es da
irgendwie. Und wenn das einer erklären kann, ich würde mich sehr freuen über so eine Sprachnachricht irgendwie auf einem unserer Kanäle.
Auf jeden Fall.
Wo es dann erklärt wird, die wir dann hier in die nächste Folge reinschneiden können.
Boah, bitte. Ja, bitte erklärt uns das. Also du meinst jetzt auch explizit diese Situation auch, ja?
Ja, das Trampelschadenproblem.
Ja, ja.
Wusstest du, das klingt wie so ein physikalisches Paradox.
Ja.
Was noch kein Wissenschaftler verstanden hat und wofür man $1 Million kriegt, wenn man es löst.
Wahrscheinlich sowas. Du kannst deine Doktorarbeit wahrscheinlich drüber schreiben.
Ja, genau.
Wie so, wenn man irgendwie in Latein promoviert und man irgendeinen Text, lateinischen Text übersetzt, den noch nie jemand übersetzt hat. So. Das ist sowas ähnliches, so ähnliches Level.
Ja, genau.
So, genau. Ich finde aber, das Witzige an der Karte ist eigentlich nicht nur, dass sie als Ankommen ist, aus Alliance oder Alliances, aber dass der Name Ursus Engine, ja, der weckt ja richtige Erwartungen eigentlich, ne?
Ja, doch, ne? Da denkt man, oioioi, also Ursa ist gut, Engine ist Maschine muss auch immer gut sein.
So, und Ursa-Block war somit einer der ersten Blocks, wo sämtliche Karten in Standard und anderen Eternal-Formaten gebannt wurden. Oder
ja, aber der kam ja erst danach.
Ja, das stimmt. Aber jetzt so aus der...
Aber jetzt vom heutigen Standpunkt aus natürlich, jetzt, also alles, was wo Ursa draufsteht, ist gut bis auf die Maschine.
Ja, nicht nur das haben wir auch schon unter Beweis gestellt. Ich glaube, Ursas Blueprints war auch schon mal dabei. Aber Ursas Engine ist auch nochmal... Hui, 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 hui.
Brille gibt es auch noch, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, ja. Aber da kann man wahrscheinlich einfach nur sagen oder so entschuldigen, muss in den Anfängen von Ursa gewesen sein. Da war er noch so quasi in der Lehre oder so. Also das erste.
Meinst du, der fährt mit diesem Ding ist er mit dem Ding durch die Gegend gefahren?
Das war sein erstes Auto. Hat er sich selber zusammengespart.
Ja. Ursas Engine B.
Ja, irgendwie so. Und ist er dann durchs Dorf gecruised und hat die Mädels beeindruckt. Hat also vorne noch so einen Bumper eingebaut, dass er so hochspringen kann mit den Vorderrädern und sowas.
Oh, der hat so eine Endstufe unter der Rückbank gehabt und so eine dicke Bassbox.
Ja, genau. Dabei sieht das Ding
das eigentlich so, ein bisschen. Wenn der voll aufgedreht hat, sind seine Haare so nach oben geflogen und gar nicht mehr runtergegangen, weil die Frequenz so hoch war vom Bass.
Gleichzeitig sieht das Ding vom Originalbild jetzt hier so aus, als könnte man damit irgendwie nach Mordor einmarschieren. Also
ja, das stimmt.
Das spiegelt so gar nicht das Power-Level dieser Karte wieder. Naja. Naja, jedenfalls kann man sagen, das ist Ursus Engine, unsere Unplayable der Woche.
Hey Brigitte, was hast du denn da?
Grüß dich, Uwe. Da, das ist meine neue Karte.
Aber Brigitte, wo hast du die denn her?
Ach Uwe, sag mal, weißt du das denn nicht?
Nö.
Die hat mir 40Life Podcast empfohlen.
Aber Brigitte, die Karten sind scheiße.
Ganz genau.
Das waren die Unplayables, präsentiert von Brigitte, Uwe und dem Patreon der Woche.
Fotzengnom.
Und wenn ihr auch Patreon der Woche werden wollt, geht auf patreon.com/FrottiLifePodcast und tretet dem Arschtalk-Arschtalk-Rudel bei. Erhaltet Early Access auf die Folgen, sendet uns Decklisten ein und so einiges mehr. Jetzt Patreon werden!
Fotzengnom ist natürlich vollkommen erfunden an der Stelle. Aber
Marvin hat schön ausgedacht.
Ich soll mir einen ausdenken. Nein, Patreon der Woche ist natürlich Giebelfriedel. Wie immer.
Ja, auch schön.
Giebelfriedel.
Fotzengnom.
Genau. Danke erstmal für die Patreon-Support an dieser Stelle nochmal. Hilft uns auf jeden Fall sehr viel weiter und wird es auch noch in Zukunft. Darf ich aber jetzt auch nicht näher darauf eingehen, wo ich da irgendwie gewisse Kosten mit decken kann, die euch und anderen zugutekommen. Anderes Thema, 40 Life Podcast. Hey, wie geht's? Hi, Marvin, du bist auch wieder da.
Ja, mir geht's schlecht.
Das ist schlecht.
Ja, irgend so ein Schweinewürger ist mit seinem LKW in den Glasfaserkasten gefahren, als er irgend so einer Oma auf so einem Klapp-E-Bike ausgewichen ist.
Nein.
Die ist dann trotzdem in den Stahldrahtzaun gefahren. Jetzt habe ich kein Internet und muss hier, Achtung, Boomerwitz, mit den Hotzenplotz arbeiten.
Nein, wie schlimm. Bitter vor allem, dass jetzt das Glasfaser im Arsch ist und die Oma quasi auch.
Ja. Ja klar, der LKW, der ist auch, da sind auch Beulen drin.
Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Der LKW-Fahrer, der sagt wahrscheinlich...
Gibt's keine Beweise!
Ja, kann sein.
Ja.
Kann sein.
Oh Mann.
Kann sein, dass er das sagt.
Unangenehmes Thema. Unangenehmes, richtig unangenehmer Vogel eigentlich, der Typ, ne?
So. Ja, auf jeden Fall.
Hätte er mal richtig machen können. Ja, aber.
Der hat auf jeden Fall einigen Leuten hier den Tag versaut.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So zweien wahrscheinlich bei eurer Dorfgröße.
Seiner Bretterei da, der Schweinebürger. Mann.
Schweinebürger finde ich auch immer noch geil. Ja. Zuerst habe ich Schweinebürger verstanden. So oder so.
Nee.
Kann ja auch sein. Bei Landtagswahlen gibt es Namen für alle. So komischen Leute, der Schweinebürger. Weiß nicht. Also anstatt Bürgermeister ist das der Schweinebürger.
Aber abseits meiner First World Problems geht es mir eigentlich ganz gut. Ich hoffe dir auch.
Ja, doch. Soweit bisschen stressig. Schule hat ja wieder angefangen und bin noch unter in der neuen Klasse unterwegs und es kaum hat es eine Woche gedauert, dann wurde unserer Integrationshelferinnen in einer Pause oder unbeobachtet auf jeden Fall im Klassenraum in die Handtasche gepisst.
Ja. Leute, ich weiß genau, wer es gewesen ist.
Entschuldig. Naja.
Gibt's keine Beweise!
Wie in diesem Mr. Bean-Film.
Wie war das da nochmal?
Aber so eine richtige Mr. Bean-Situation. Teuren Bahnhofsrestaurant, da hier Langusten gefressen und Austern und hat er alles in so einem gesammelt und dann hat er das der Frau in die Handtasche gekippt.
Ach so. Ah, okay. Das kenne ich nur, wo der Steak Tartar bestellt und das dann auch überall verteilt. Aber ja, naja.
Oh, schön.
Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen, muss ich sagen. Zum Stichwort Verbrechen durch deinen Schweinewürger da, haben wir heute mal eine True Crime Magic Folge für euch. Deine Herleitung fand ich eigentlich ganz gut. Willst du die nochmal selber irgendwie nochmal herleiten, warum wir jetzt hier eine True Crime Folge machen?
Ja. Wir weigern uns ja kategorisch, Sets hier zu besprechen, die wir nicht gut finden. Und bei Spider-Man würde ich sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, Spider-Man, das Set ist ein wahres Verbrechen. Und Deshalb machen wir heute einfach mal True Crime. Also ich habe auch gehört, es ist an sich ein ganz beliebtes Podcast-Format.
Ja, das ist eigentlich eine witzige Idee gewesen. Und in der Recherche ist mir auch nochmal, also es hat es mir richtig, richtig Bock gemacht, das irgendwie so zu bearbeiten. Weil es gibt zwar, das haben wir ja auch im Vorfeld irgendwie versucht zu evaluieren, welche Richtung soll das gehen. Gibt es natürlich diese bekannten Cheating-Vorfälle in Magic, die ja bekanntlich auch Verbrechen letztendlich sind. Aber es gibt doch tatsächlich auch noch deutlich pikantere Geschichten, die nicht erzählt worden sind bisher. Ja?
Ja, vielleicht kennt der ein oder andere den Fall. Ich weiß es nicht. Mir war es bis heute kein Begriff, was ich mitgebracht habe.
Ja, dito.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du mir vorstellst. Ich denke, du bist ähnlich gespannt, was ich dir vorstelle. Ich glaube, ihr seid alle gespannt, was wir mitgebracht haben.
Genau, auf jeden Fall. Ein Vorgeschmack auf meinen Fall auf jeden Fall gab es vor der Folge, wobei das war eigentlich auch ein bisschen allgemeinere Einleitung, aber die Einleitung habe ich in Bezug auf meinen Fall geschrieben und dachte, ah, das ist irgendwie eine schöne Einleitung und der Rest des Textes, den kommt dann ein bisschen später. Wir haben auch noch einen unangenehmen Vogel, also du hast einen unangenehmen Vogel mit dabei und wir müssen noch die Pannas-Studie auflösen.
Na, das klingt doch nach einem schmackhaften Anfang.
Das klingt nach einem guten Anfang, ne? Fangen wir einfach mal an mit der Pannas-Studie. Hey, Pannas! Ja, wir haben ja in der letzten Woche einmal in Frage gestellt, ob Leute überhaupt wissen, was Pannas ist. Ich habe tatsächlich im Zuge herausgefunden, dass es zwei richtige Schreibweisen davon gibt. Nämlich Pannas mit Doppel-N oder mit NH.
NH. Ich kenne NH.
Du kennst NH. Ich habe mir bis vorletzte Woche besser gesagt, da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich dachte aber auch immer NH. So.
Du dachtest aber auch bis vorletzte Woche nicht, dass es eine Pannas-Karte gibt, oder?
Nee, genau. Genau, das ist die Verbreitung von Pannas. aber auch da habe ich Rückmeldung bekommen, dass selbst Leute aus Bonn, Knickknack, Zwinker, Zwinker, No Max und Hand Size, keine Ahnung haben, was Pannas ist. Also, man schäme sich und man höre zu. Ich kann ja einmal... wir haben nicht viele Rückmeldungen bekommen, weil wahrscheinlich auch viele Leute einfach ratlos sind.
Was wollen die jetzt wieder von uns?
Genau, manchmal, wenn so eine Aufgabenstellung zu abstrakt oder zu aufwendig ist, da kriegt man ja nicht so viel, kriegt man die Leute ja nicht so leicht bewegt. Außer man macht ein Gewinnspiel draus. Stimmt. Dann vielleicht sind es vielleicht ein paar mehr. Haben wir nicht gemacht, aber wir haben trotzdem zwei Rückmeldungen bekommen, beziehungsweise ich habe jetzt mal die von Johnny Jumpstart so nicht so richtig mitgezählt, der hat nicht einfach nur geschrieben Pananas? Fragezeichen und eine Ananas dahinter gepostet. Aber das war so mittelernst, vermute ich. Ich kann ja mal vom Boardsmann vorlesen, der geschrieben hat, was Pannas ist. Pannas oder auch Pan-Ass, wie er früher genannt wurde, ist das Gericht aus dem Rheinland aus Rinderpansen. Hier wird der Magen des Rindes über den Arsch herausgezogen und kommt unmittelbar in die Pfanne. Daher auch der alte Name Pan-Ass, Pfannenarsch quasi. Seinen Ursprung hat das Gericht ausgehend aus der britischen Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese wollte sich einen Scherz erlauben auf Kosten der französischen Besetzer und den Deutschen. Zu ihrer Überraschung hat das Gericht den Briten aber selbst am besten geschmeckt. Neben dem Magen kamen auch Bohnen und Zwiebeln in die Pfanne und wurden mit Kartoffeln serviert. Heutzutage ist das Gericht weiterhin sehr beliebt, vor allem auch deswegen, weil die Zubereitung weitaus weniger Arscharbeit beinhaltet.
Also, ich würde sagen, eigentlich hat er genau das beschrieben, was es ist, oder?
Ganz ehrlich, als ich es erst überflogen hatte beim Lesen, habe ich gedacht, ist der doof? Der hat doch genau jetzt, warum schreibt der denn das Richtige dahin? Aber.
Ja.
Also es klang erst so, dass er es eigentlich irgendwie gegoogelt hätte. Es klang wirklich, wie als hätte er aus einem Wikipedia-Eintrag von Pannas kopiert. Und dachte so, jetzt verrat doch nicht alles. Ja, aber das fand ich ganz schön gut. auch, dass es über den Arsch herausgezogen ist. Herrlich. Man hat direkt ein Bild vor Augen. Mua. Chefskiss.
Was hat denn der andere Kollege sehr gut gesagt?
Kelle ist der Oberläub, alles schön, wunderbar.
Der andere Kollege ist der Neff, Philipp, schöne Grüße. Der mich übrigens letztes Mal bei unserem Spelltable Magic aufgeklärt hat, wie man Uhrzeiten in Anführungszeichen in Deutschland richtig sagt. Habe ich gesagt, das muss ich mir aufschreiben, das muss ich mit dir besprechen. Denn er hat das mit einer vollkommen...
Dreiviertel Neune und so eine Scheiße.
Ja, genau, der hat mit einer vollkommen...
Da brauchst du mir gar nicht mehr kommen.
Selbstverständlichkeit hat er gesagt, ja, es ist ja jetzt auch schon hier Dreiviertel Eins, ich muss aber langsam ins Bett. Er hat gesagt, ist es was? Was ist es? Kannst du bitte mal sagen, was es gerade ist? Ja, Dreiviertel Eins, hä? Und ich konnte... Also es ist ihm natürlich bewusst, dass nicht jeder Mensch das sagt, aber ich habe es nicht verstanden. Vor allem habe ich die Herleitung nicht verstanden. Ich verstehe es immer noch nicht. Kannst du es erklären?
Nee, da bin ich raus. Nein, ich weiß das gar nicht.
Wie viel Uhr ist Dreiviertel Eins?
Weiß ich nicht.
Nicht?
Nee, also warte mal eben. Jetzt muss ich mal eben, pass auf. Für mich, ich habe mir, also ich würde jetzt den Ansatz verfolgen, ich überlege mir, was am wenigsten Sinn macht für mich und nehme davon das Gegenteil.
Ja, genau, so würde ich auch vorgehen.
Nee, ich überlege mir, ja, was am wenigsten Sinn macht, davon nehme ich dann das Gegenteil und davon nehme ich dann gucke ich nur, ob es auch eine Uhrzeit ist, die es gibt. Also Dreiviertel Eins klingt für mich erstmal wie Dreiviertel plus Eins, also 1:45, also Viertel vor zwei.
Genau dasselbe hätte ich auch gesagt.
Viertel vor zwei, aber das macht keinen Sinn. Doch, ja, nee, weil warum sollte man, aber...
Ja, genau.
Nee,
genau.
Ich denke mal, es ist 12.45 Uhr.
Genau, es ist 12.45 Uhr.
Ist es?
Genau, es ist Viertel vor eins.
Boah, Junge!
Genau, es ist quasi eine Dreiviertelstunde vergangen, bis es eins ist. Also fehlen noch 15 Minuten. Und ganz, ganz verrückt finde ich für mich, also noch weniger kann ich mir vorstellen, auch wenn man es jetzt natürlich herleiten kann, ist Viertel eins. Was ist Viertel eins? Ja.
Aber jetzt nicht Viertel nach zwölf.
Ja, doch, natürlich. Das geht gar nicht im Kopf. Viertel eins, Viertel nach zwölf, klar.
Ja, sicher.
So, das ist so wie, als würdest du sagen, um kurz nach zwölf, jetzt ist es jetzt ungefähr 59 Minuten vor eins.
So. Was kostet der Döner? Dreiviertel 5 €. Wieso sagt man nicht einfach so, was man hat?
Ja.
Anstatt das, was fehlt.
Was man noch nicht hat, genau.
Ja. Sag halt das, was du hast und nicht das, was dir fehlt.
Loser-Mindset ist das.
Ja. Ist voll so, ohne Scheiß, ey.
Ah, schön. Haben uns köstlich amüsiert und ich habe mir gedacht, dass da was für uns. So.
Du kannst halt rumlaufen und sagen, du hast einen Golf, oder du kannst rumlaufen und sagen, du hast keinen Porsche. Lieber sagen, du hast einen Golf.
Die einen so, die anderen so, ja.
Besser sagen, was du hast und nicht, was dir fehlt.
Ah, wie kommst du denn zum Command-Fest? Ja, ohne meinen Porsche. Ohne meinen Porsche.
Ja.
Oder besser gesagt, ohne Porsche auf jeden Fall. Nicht mit dem Porsche. Porsche. Wie soll ich Porsche?
Hast du heute schon was gegessen? Ja, aber keinen Döner.
Kein Döner kann ich mir nicht
leisten. Was wäre das für eine Kommunikation, wenn alle so reden würden?
Porsche. Porsche klingt...
Das wird die ganze Menschheit... Wird die Menschheit nicht weiterbringen.
Nee, auf keinen Fall. Aber Porsche klingt so ein bisschen wie so, als hätte, weiß ich nicht, irgendeine Frau auf Frauentausch das immer zu Porsche gesagt. Und jetzt fährt er wieder mit seinen Porschen. Porschen. Oder so als so eine Mischung. Das wären so Puschen in Porsche-Form. Porschen.
Ich finde, Porschen klingt so, als wie irgendwas, was man bei der Gartenarbeit macht. So, ich muss hier noch kurz unter den Rosen Porschen.
Oder was man mit seiner Nachbarin macht. Boah, die müssen wir mal richtig durchporschen. Klassiker. Ja, super. Also.
Kann man auch unter den Rosen machen, übrigens.
Ja, genau.
Mit Regina unter den Rosen porschen.
Hast du wieder mit Regina unter den Rosen geporscht? Ja, was soll ich machen? Guck dir die mal an. So. Philipp hat uns auch eine Definition für Panas rausgesucht oder geschrieben, nämlich: Panas klingt für mich, als wäre es ein simples Pfannengericht der Arbeiterklasse, welches ähnlich klassischem Reibekuchen oder Kartoffelpuffern ist. Dabei werden Kartoffeln, wie bei Smash-Burgern, einfach direkt in der Pfanne zerquetscht und in etwas Öl, Butter oder Fett angebraten. Geil, das Öl, Butter oder Fett.
Hä? Öl und Butter sind kein Fett.
Nicht? Vertue ich mich da?
Weiß nicht.
Weiß auch nicht. Was weiß er, was wir nicht wissen?
Öl und Butter ist Butter.
Kinder lieben es und man kann es süß oder herzhaft genießen. In Holland gibt es die dann bestimmt auch frittiert. Ja, letzteres fände ich interessant, muss ich sagen.
Ich glaube, das ist die übelste Sauerei, weil ich kann mir vorstellen, die ganze Vieh fliegt komplett auseinander. Und dann
das verfrüche ich auch. Aber du kannst.
Hast du Panaspartikel in eine Fritte, das macht nichts, das ist nicht gut.
Aber die Holländer beweisen, man kann ja theoretisch alles frittieren, deswegen ist es wahrscheinlich nur eine Frage des Wie und nicht des Ob. Aber das wäre ein Experiment, das können wir mal auf dem nächsten Command-Fest noch anschließen mit der Fritteuse.
Boah, geil, ey. Vorher schön bei Kleinanzeigen so eine olle Fritteuse irgendwo schießen.
Ja, genau. Und dann
weißt du, was noch besser ist? Wenn wir die entsorgen, dann können wir die auch in so tierischem Fett dann frittieren, oder?
Ja, und dann suchen wir uns noch ein anderes Tier aus, was wir dann damit quasi, womit wir das benetzen. Also, ne, wir haben dann nicht nur die Schweineüberreste oder Rinderüberreste, sondern dann, weiß ich nicht, Wal. So dieses Wal.
Oh ja, in Lebertran.
Ja, genau. Da ist da auch richtig viel Fett drin.
Das riecht bestimmt auch super, wenn man Lebertaran in eine Fritte gibt. Ey.
Das ist dann wie so ein, als wäre auf dem Command-Fest so ein Wal explodiert. Ja. Riecht dann so. Boah.
Oh, ja, schön. Da freuen die sich bestimmt auch. Alle. Restlos.
Alle restlos.
Ja. Ja. Ich finde, du hast ja nur zwei Rückmeldungen gekriegt zu dem Thema, finde ich ein bisschen wenig.
Ja.
Deshalb habe ich einfach eine ChatGPT eine blöde Frage gestellt.
Okay.
Ich hab zu dem gesagt, wenn du nicht wüsstest, was Panas ist, was würdest du denken, was es geil. Ist?
Geil. Was, wie geil genial ist das denn? Also ich bin richtig gespannt jetzt.
Ja. Ich lese mal vor. Wenn ich den Begriff Panas nicht kennen würde und ihn einfach so hören oder lesen würde, ohne Kontext, ganz neutral, würde ich vermutlich an eines der folgenden Dinge denken. Erstens, etwas Exotisches. Der Klang hat etwas leicht Orientalisches oder Südasiatisches. Vielleicht ein Gericht wie Pad Thai oder Hummus. Also irgendetwas Kulinarisches aus einer anderen Kultur.
Ja.
Schon mal gute...
Witzig, ja.
Guter Ansatz.
Ne? Ich meine, Kölsch oder Rheinländisch ist schon auch eine sehr exotische Kultur, das kann man sagen.
Genau. Zweitens, ein Fantasiewesen. Panas klingt ein bisschen wie der Name eines Wesens aus einem Fantasy-Roman. Beispiel, der Panas lebt in den dunklen Wäldern von Eldoria.
Eldoria.
Ja.
Genau.
Ah, das ist ein geiles Buch, ey. Der Panas aus Eldoria.
Geil. Schön. Ja, das gefällt
mir. Ich habe noch zwei weitere Ansätze. Der dritte wäre ein medizinischer Begriff. Vielleicht irgendetwas aus der Anatomie oder ein medizinisches Syndrom. So in der Art wie, der Patient leidet an chronischem Panas-Syndrom.
Geil.
Der vierte Take, ein Ort. Eventuell ein kleiner Ort oder ein Flurname in einer Region mit eigenwilligen Ortsnamen. Zum Beispiel Panas, der kleine Weiler in der Eifel.
Wie romantisch. Da gibt es dann ähnlich wie in Monschau, wo es die Monschau, berühmte Monschauer Senfmühle gibt, gibt es dann auch die Pannersmühle, so. Du willst jetzt so selber mischen auch. Romantisch. Komm, ja. Wir fahren nochmal nach Pannas in der Eifel. Hör mal, Gabi, heute haben wir doch nichts vor. Lass mal wieder was, endlich was Romantisches machen.
Also haben wir auf jeden Fall noch ein paar weitere Takes, die ich auch ganz gut finde.
Und wo habt ihr euren Heiratsantrag gemacht? Ja, in Pannas und der Eifel.
In Pannas, wo denn sonst?
Und ist dann so wie Willingen oder so, ist dann auf einmal so ein typischer Kegelclub-Ort oder so, wo alle nur saufen und in irgendwelche Party-Dings gehen, Clubs gehen. In Pannas.
Schön unten im Sauerlandstern drin.
Ach. Ach ja. Ja. Müssen wir denn noch auflösen, was wirklich Pannas ist? Eigentlich ja schon, ne?
Ja, lass du jetzt erzählen.
Ach ja. Also, kann ja nur immer sagen, was ich eigentlich noch gedacht habe, was Pannas ist. Weil das ist ja im Grunde, wenn man so ein Schwein schlachtet oder Schweine, also Hausschlachtung, so wie es traditionell war, so habe ich es kennengelernt auch in der Landwirtschaft, dass du ja aus allem irgendwas machst, alles irgendwie verwertest. Unter anderem fängst du ja das ganze Blut auf. Und das kann man ja auch verwenden, nicht nur für Blutwurst, oder Pannas ist ja vielleicht technisch gesehen auch irgendwie eine Art von Blutwurst, weil es wird wahrscheinlich, soweit ich das im Kopf habe, mit vor allem mit Mehl angedickt und auch entsprechend gewürzt und dann kommen da halt noch, andere Überreste letztendlich rein, ne?
Ja.
Ja, und dann ist das quasi, wird das, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich hier irgendwo, was Konkretes auch sagen kann. Das sind alles nur so Wortherkünfte. Das lasse ich jetzt erstmal außen vor. Ah, genau, es ist vor allem ist ein Speck drin, es sind Schwarten drin, Schweinemasken. Okay.
Willst du den Begriff erläutert bekommen?
Also hier steht Schweinemasken. Du weißt es vielleicht sogar aus der Praxis.
Die Maske ist quasi die Haut, die man vom Kopf abzieht.
Ja, genau so habe ich es mir jetzt auch. Das ist, also
inklusive der Nase und so.
Also das, was man sich unter einer buchstäblichen Wimpern, Maske halt vorstellt.
Augenbrauen.
Boah.
Schnurrbart. Oberlippe.
Hier, Zungenzäpfchen.
All das, was richtig Appetit
Gaumenzäpfchen auch dabei.
Ja, alles.
Oh, geil. Ja, und das Ganze dann halt quasi in Blut und Buchweizenmehl. Yes! Und das Ganze dann auch entweder in Wurst oder in Kastenform ausgehärtet oder ausgekocht.
Ja, in Kastenform finde ich schon besser, ja, weil dann kannst du es schön in der Pfanne so braten und sieht aus wie so eine Scheibe Schwarzbrot.
So, am Ende, passt dann ne? Nämlich auch entsprechend sehr gut auf eine Brotschnitte. Ja, genau, und dann wird es angebraten, ne? Schön von außen recht kross und von innen noch butterweich. Hör mal.
Schmacko.
Ah, schön. Und dann, da kann man sie natürlich, da gibt es dann die verschiedenen, Anreichungsformen noch mit Kombinationen und so weiter. Aber das ist Pannas. Das ist Pannas, kann ich nur sagen. Ich würde gerne.
Du isst am liebsten mit Knifte oder? Auf Stulle oder wo?
Nee,
oder
wie, oder? Bei uns, also was heißt bei uns? Meine Mutter, wenn die Pannas macht, kommt selten vor oder. Kommt mittlerweile nur noch selten vor, denn eigentlich immer nur mit Möhren untereinander. Also ne, Möhrenkartoffeln untereinander. Oder halt Möhrengemüse und Kartoffelbrei, so. Das war bei uns immer die Pannas-Beilage. Und dann schön Hela-Gewürz-Ketchup drauf.
Oh. Richtig kulinarisch.
Ja, das ist so unser Pannas-Rezept.
Ja, ne, finde ich gut.
Geil wäre eigentlich, wenn wir mal bei Wurst und Wein mal Pannas verspeisen. Ich muss da vielleicht nochmal mit dem Julian drüber reden. Gucken wir mal.
Ja, mach das ruhig. Ich hätte direkt einen Rezeptvorschlag. Das war mein Vater, der hat mal ein Gericht gemacht, das war Blutwurst, gebraten und darauf so einen weißen Fisch Kabeljau oder so. War aber geil, war eine gute Kombi.
Ah, das ist okay. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Ging gut rein.
Ja, das klingt auf jeden Fall, wenn man sich das so, so rausgezoomt betrachtet, Schwein auf Fisch auf Schwein, klingt auf jeden Fall ultra abnormal pervers.
Ja. Ja, es ist aber ja auch, es hat ja auch nichts von diesem klassischen Schweinegeschmack.
Nee, das stimmt. Das stimmt.
Zumindest nicht mehr.
Ja, ja, genau. Oh Mann, ey. Ah, schön.
Ja, super. Wurst-Thema abgearbeitet.
Kann man sagen.
Haken Stempel dran. Drauf.
Yes. Feierlich abmoderiert hier. Okay, dann würde ich sagen, ey, lass doch mal einsteigen mit dem ersten True-Crime-Fall.
Finde ich eine sehr gute Idee.
Ja.
Wir haben noch nicht ausgeknobelt, wer anfangen darf oder möchte.
Mir ist egal.
Ich würde mich mal um den Einstieg bewerben. Ich trinke noch eben ein Schlückchen.
Alles klar.
So, die Lippen sind angefeuchtet.
Okay.
Auch die Gaumenmuskulatur hier und Kiefermuskulatur, alles ist entspannt.
Genau. Hat dein Fall einen Namen? Und ich nehme euch mit.
Nein, hat er nicht, beziehungsweise könnte ich jetzt einen vergeben oder wir vergeben gemeinsam einen im Nachhinein.
Das finde ich auch gut. Ist bei meinem nämlich auch schwer gefallen. Dann würde ich sagen, ich starte hier so eine kleine Musik und dann höre ich dir erstmal zu. Okay.
Ich singe uns erstmal was ein. St. Cloud, eine Kleinstadt in Minnesota mit etwa 65.000 Einwohnern. Zwischen Flüssen, Wäldern und ruhigen Straßen spielt sich hier das Leben meist beschaulich ab. Ein ruhiger Ort, beliebt bei Familien und Studenten gleichermaßen. Trotzdem existiert vor Ort eine lebendige Szene von Brett- und Kartenspielern. Besonders beliebt Magic the Gathering. Der 31-jährige Dale war bekannt in der Szene. Zurückgezogen, manchmal schwer einschätzbar, von anderen Spielern beschrieben als jemand, der das Spiel extrem ernst nahm. Manchmal zu ernst. Kommt dir so ein Typ bekannt vor?
Ja, durchaus. Ich glaube, jeder kennt so jemanden irgendwoher. Und aber ich habe jetzt nicht konkret eine Person vor Augen. Hast du da jemals jemanden, an den ich denken hätte müssen?
Am ehesten an mich selber vielleicht stellenweise sogar.
Ja, okay. Jetzt bin ich gespannt, was mir diese Geschichte am Ende über dich aussagen soll. Oder ob das reiner Zufall ist. Ja,
am Ende sagt die gar nichts über mich aus. Nein. Aber so verbissen war ja jeder vielleicht schon mal, ne? Und dann vielleicht auch irgendwie schlecht drauf, wenn es mal nicht so gelaufen ist.
Ja, ja.
Oder, naja.
Naja, oder looking at
you. Ich mach mal weiter.
No maximum hand size, knickknack, Augenzwinker. Okay, weiter geht's.
Genau, ich mach mal weiter. Am Abend des 29. Juli 2017 ist Dale mit dem 20-jährigen Ralph in seiner Wohnung zum Spielen verabredet. Dieser war jünger, offener. Für ihn war es mehr Hobby als verbissener Wettkampf. Am Anfang des Abends lief alles normal. Harmonisch wurde gespielt, Karten wurden gelegt, Züge wurden gemacht. Doch irgendwann, kurz nach Mitternacht, beginnt die Stimmung zu kippen. Ob es an einem Streit über die Regeln lag oder in unterschwelligen Spannungen, das weiß bis heute niemand genau. Kannst du dir vorstellen, worüber man bei so einem Spiel in ernsthaften Streit geraten kann?
Durchaus. Also, wir reden jetzt von 1:1 Magic.
Ja.
Ja, ja. In Streit. Ja, immer weil der eine vielleicht sich den anderen komplett dominiert und zu Unrecht, also einfach over the top geht vielleicht und den anderen so ein bisschen so demütigt. Oder je nachdem, welches Format es sich handelt, wenn man so zum fünften oder sechsten Mal den Commander des anderen irgendwie raus, rausknilcht und ja, der andere keine Schnitte hat. Irgendwie so, einer ist auf jeden Fall massiv unterlegen, so würde ich mal behaupten.
Aber so eine Situation im One-on-One zu schaffen, das bedarf schon was, ne?
Das stimmt. Oder es ging geht um Cheaten, dass jemand gecheatet hat und der andere das herausbekommen hat oder so.
Könnte ich mal. Aber selbst das tut man ja auch eigentlich nicht, wenn man sich privat irgendwo trifft, so. Nein, da hat man ja eigentlich jetzt auch nicht.
Das stimmt.
Oder der andere war ja auch nicht so dieser Competitive Guy, ne?
Ja, verstehe.
Ja.
Rätselhaft.
Ja, rätselhaft bleibt's auch, denn es wurde nicht aufgeklärt, warum da jetzt genau der Streit entstanden ist. Wäre natürlich auch merkwürdig, in einer Zeitung zu schreiben, weil der 27. Lightning Bolt an dem Abend war einfach also zu viel.
Wir werden es jetzt nie erfahren, willst du mir damit sagen.
Das, warum der Streit ausgebrochen ist, werden wir leider nicht erfahren.
Aber das wäre schade eigentlich.
Das ist sehr schade, finde ich auch, aber da war einfach nichts zu finden.
Schade, ja, aber okay, verstehe. Ist nicht so wichtig, na, scheinbar.
Ich spreche mal noch ein bisschen weiter darüber. Es hat sich jetzt so zugetragen, dass Dale den Tisch verließ unter einem Vorwand, musste auf die Toilette. Tatsächlich, und jetzt festhalten, hat er von nebenan einen Gummihammer geholt und hat Ralph damit ins Gesicht geschlagen. Das reasonable, oder? doch damit nicht genug. Dale holte anschließend ein Messer und stach 7-mal zu in Ralphs Gesicht und in seinen Hals. Danach ergriff er die Flucht. Was denkst du jetzt?
Jetzt glaube ich, das war
passiert.
Dass der auf jeden Fall Agro, er hat auf jeden Fall Agro gespielt. Das ist schon mal klar, ganz normales Agro-Spielerverhalten. ich vermute Modern und der hat hier diesen Colossal Hammer oder wie der heißt. Hammerfall.
Ja.
Wie heißt das Deck nochmal? Mist, ich weiß es nicht.
Hammer Time
hat er gespielt. Safe. Hm. Safe.
Ja, so ist ja. Und der Gegner Turbo Fog.
Ja. Oh, ich darf gar nicht so laut lachen, da ist jemand umgebracht worden. Aber das wäre zumindest der Tathergang irgendwie nicht nachvollziehbar, aber von Magic-Seite betrachtet wäre das wahrscheinlich das Motiv.
Ja.
Ja. Aber es ist schon ganz schön krass, weil ich
mir vorstelle, was denkst du?
Dass man
ja, das auf jeden Fall heftig
so ausarten kann, dass man dann sich denkt, okay, jetzt ist der Moment gekommen.
Jetzt muss ich den umbringen.
Jetzt muss ich den umbringen und nicht nur das. Ich nehme den Hammer und danach steche ich 7-mal unter anderem in sein Gesicht. Das ist ja absolut kaltblütig. Absolut kaltblütig.
Das ist schon crazy, ne?
Das ist verrückt.
Hast du eine Vermutung, wie es dann weitergeht danach?
Nee, ist also offensichtlich geflohen. Aber da man kann ja davon ausgehen, wenn es jetzt auch aus Zeitungsartikeln rührt, dass es bestimmt noch nicht vorbei ist an der Stelle. Hat er alleine gelebt, das Opfer?
Ja.
Ja, also könnte es also vermutlich sein, dass der erstmal nicht gefunden wurde, befürchte ich. Oder er hat versucht, die Leiche doch noch auf Seite zu schaffen.
Das wäre natürlich übelst spannend jetzt, ja, wenn man da wirklich so einen Mordfall mit verscharrter Leiche und so draus gemacht hätte. Ist nicht passiert.
Okay.
Denn Ralph überlebte. Schwer verletzt und blutüberströmt, aber bei Bewusstsein konnte er den Notruf wählen. Minuten später traf dieser ein. Auch die Polizei traf ein und fand ihn am Boden inmitten einer Mischung aus Karten und Blut. Ralph wurde ins St. Cloud Hospital gebracht.
Die Ärzte sagten später, er hatte Glück. Die Stiche wären lebensgefährlich, aber sie trafen keine Hauptarterie. Und Dale? Der wurde in der Nähe des Tatorts verhaftet. Ohne Widerstand. Ja, voll hat er Glück gehabt, ne?
Ey, krass. Das ist echt krass. Ich erinnere mich dann irgendwie, habe ich jetzt gerade so eine Erinnerung aus so früheren amerikanischen True-Crime-Sendungen aus dem Fernsehen. Irgendwie gab es einen so einen Fall, den habe ich irgendwie ganz oft gesehen. Da hat irgendwer von hinten jemanden irgendwie so eine 20-Zentimeter-Klinge in den Hinterkopf gerammt und genau zwischen die beiden Hirn-Dings getroffen. Auf jeden Fall so ein Areal, gefährlich war, sodass der quasi überlebt hat mit dem kompletten Messer im Kopf.
Auch krass.
Ja, aber ja. Das erinnerte mich jetzt gerade so ein bisschen daran. Wow. Das ist heftig. Also in dem Fall ja, aber mit Happy End in Anführungszeichen.
Ja, genau. Für Ralph. Ja. Dale war es ein bisschen blöd. Der war nämlich vorbestraft. Jetzt sind wir. Ja, wir sind natürlich auch in Amerika, da ist man dann auch wegen kuriosen Sachen vorbestraft. Der wurde schon mal verurteilt wegen des Besitzes von Sprengstoff.
Argospieler, ja, ich hab's ja gewusst.
Ja, ja. Genau. Deshalb hat die Polizei dann seine Wohnung durchsucht.
Ja.
Und jetzt wäre es natürlich mega gewesen, wenn die da irgendwas Krasses gefunden hätten, aber da war nichts. Ja, nix. Also da hat er an der Stelle nichts mehr zu befürchten gehabt.
Ja, okay.
Ja. Der Fall landete dann aber logischerweise vor Gericht. Mhm. Die Anklage lautete schwere Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe.
Mhm.
Vor Gericht wurde das auch sehr detailliert aufgearbeitet. Die Hammerschläge, die Messerstiche, die Hilfeschreie. Das Opfer muss ein unglaubliches Trauma davon getragen haben. Nicht nur körperlich, auch psychisch.
Ja.
Wer würde nach so etwas jemals wieder unbeschwert kappen?
Ja, wer würde? Ja, würde ich auch direkt.
Ich nicht.
Nee. Das ist schon extrem, wenn du sowas erlebst.
Das ist richtig, richtig, what the fuck, ja.
Ja. Ja.
Gehst du irgendwo hin, bei irgendwem zu Hause, er lässt sich bei sich zu Hause rein, dann kloppt er dir mit dem Hammer ins Gesicht und holt ein Messer raus. Wow.
Ja.
Ja.
Das ist echt.
What the hell is even that?
Das. Ja.
Genau so.
Es ist echt gar nicht nachvollziehbar, was da passiert hätte sein können. Nein. Crazy.
Dale wurde schuldig gesprochen.
Mhm.
Das genaue Strafmaß ist unbekannt. Das wird in Minnesota nicht veröffentlicht, wenn es nicht irgendwie von besonderem öffentlichen Interesse ist.
Okay,
und der Fall war wohl nicht spektakulär genug. Ich habe aber mal nachgeschaut für diese schwere Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe. Da gibt es auch irgendwie so ein amerikanisches Wort, Second Degree, irgendwas.
Ja, ja.
Liegt das Strafmaß aber zwischen 7 und 20 Jahren.
Okay.
Also ist auf jeden Fall lange in den Bau gegangen. Weg.
Ja, mit Recht.
Ja.
Ob es das wert war, der Sieg bei Magic. Vermute nicht.
Hast den Gegner in den Knast gebracht.
Schade für Sie.
Ja, weil er hingehalten hast.
Sozusagen. Ja, krasser
Fall. Für die kleine Spielszene in St. Cloud war dieser Fall ein Schock. Plötzlich wurde ein Hobby, für viele besonders für Gemeinschaft steht, mit Gewalt und Blut in Verbindung.
Krass.
Das war mein True Crime, was ich mitgebracht habe.
Geil, geil, geil. Wow. Ja, das ist cool. Das ist echt erstaunlich, dass es solche Fälle gibt, wo Magic the Gathering irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ich habe davon bisher auf jeden Fall noch nie gehört, dass es so. Ich meine, es ist jetzt offensichtlich kein maßgebliches Motiv, aber es ist ja schon irgendwie auch aus unserer Perspektive besonders, da so diese Situation aufzudröseln, wie Magic, also ich sag mal so, Butterfly-Effekt-mäßig, ne? Richard Garfield, ja. 1933, entwickelt Magic the Gathering-Schnitt. Der stirbt.
2017 kriegt einer einen mit dem Gummihammer in die Schnauze gehauen.
Ja. Schnitt, ja. Ja, ja, genau. Und das ist schon irgendwie, ich meine, das kann man mit allem machen, aber schon irgendwie, das hat Magic the Gathering as Richard Garfield not intended, würde ich mal behaupten.
Ja, so sieht's aus.
Ach ja, schön. Also nicht schön, aber naja, für unsere Folge hilfreich, sage ich jetzt mal.
Wir haben was draus gemacht, genau.
Was draus gemacht. Du hast was draus gemacht, schön, hast du gut gemacht. Freue ich mich.
Danke.
Und bevor wir jetzt zu meinem Fall kommen, der auch nicht minder tragisch ist und auch nicht minder spannend, mach mal ein bisschen Werbung und dann geht's weiter mit dem True Crime Podcast. Warte, wie habe ich das nochmal genannt? 40 Crimes, habe ich mir gedacht. 40 ja. Crimes, ja eigentlich. Könnten wir nochmal ein zweites Standbein mit aufbauen. Irgendwann.
Ja,
ja, nee, aber bis es soweit ist, jetzt einmal kurz die Werbung, bis gleich.
Werbung.
Hey, Ralf Schumacher. Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist?
Ja, ich brauche dringend Geld für Collector Booster.
Kauf doch einfach Proxys bei Proxyprinterie.
Wie?
Ob du Decks testen, keine 4 weiteren Kopien Schockländer für deine Commander-Decks kaufen oder selbst designte Token haben willst, kauf dir hochwertige Proxys und das sogar noch in Deutschland.
Ja, und das ist günstig?
Oh ja, und mit dem Code 10LIFE bekommt ihr auch noch 10% obendrauf. 10LIFE.
Ja, danke Ralf.
Schnell, einfach, online.
Proxyprinterie.
Kennst du das? Der Gegner hat 3 Mana offen, dein Zug beginnt, plötzlich wird dir klar, du brauchst einen Wein, der deinem Spielniveau entspricht.
Was? Kein Counterspell? Aber dieser Wein hat Hexproof gegen schlechte Laune.
Atem, abgib, Wein. Der erste Wein vom 40 Life Podcast und dem Weingut Johannes Haas. Trocken wie dein Sideboard gegen Aggro, fruchtig wie ein frisch gelegter Treasure-Token.
Oh, ich schwöre bei Ursa, der geht runter wie ein Turn 1 Soul Ring.
Egal ob Commander-Abend oder Draft-Marathon, dieser Wein hat mehr Value als dein Rhystic Study. Also nicht tappen, lieber nippen. Jetzt erhältlich, nur solange der Vorrat hält. Kein Mana required.
Pro verkaufte Flasche geht 1 Euro in einen guten Zweck.
Du möchtest geile Deeks für wenig Geld? Heiße Magic Tokens mit Lustschläuchen warten auf dich. Goblin Tokens sind out. Hol dir stattdessen kleine Goblins im Muttermund-Kontaktbolzen-Look und du kannst noch heftiger zustoßen. Nichts ist geiler als ein Elf in Form einer Bockwurst mit Pulsschlag. Oh. Jetzt nur auf dicktokens.com mit dem Code 40LIFE. Oh, nochmal. 40LIFE. Bekommt ihr 5% auf alle Fleischgewehre, Dingdongs und Schleckstängel eurer Wahl. dicktokens.com.
Und die Deckboxen sind hart. Der beste Schutz für Magic-Karten, den es jemals gab. Egal ob rot, ob weiß oder Schweinchen rosa. Wenn's um Schutz geht, sag ich eins: Ultimate Guard. Ultimate Guard. Ultimate Guard. Schalalalala. Ultimate Guard. 40 Life Podcast vertraut sein Leben an Ultimate Guard. Drum sind wir froh, dass sie uns supporten tun. Ultimate Guard sind super Menschen am Arsch.
Werbung Ende. Da sind wir wieder zurück. Aufmerksamen ZuhörerInnen wird aufgefallen sein, es gibt einen neuen Werbespot. Yes. Also könnt ihr mal rausfinden.
Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist?
Ja, wenn ihr Geld braucht für Proxyprinterie. So. Das ist das. Und ja, ich hätte jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, noch einen schönen Fall für dich, Marvin, und für euch da draußen.
Ja, finde ich gut, freue ich mich drauf. Und zum Nachtisch gibt es dann noch was Geflügel und
genau, ein bisschen Chicken noch. So. Wo fange ich denn an? Achso, okay, pass auf. Also, ich habe auch keinen Namen für den Fall. Wir haben für deinen Fall noch keinen Namen.
Ach so.
Das ist die Frage. Ich habe bei meinem Fall immer versucht, irgendwie so True Crime Podcast mäßig einen ernsten Namen mit einem klaren Bezug, der nicht zu viel verrät.
Wie wär's mit Hammer Time in Minnesota?
Hammer Time in Minnesota finde ich super. Gefällt mir. Mir gefällt auch der humoristische Ansatz, muss ich sagen. Da kann man. Ja. aber da finden
muss wir. Muss ja auch treu bleiben, ne?
Ja, genau, genau. Eben. Und im Nachhinein ist es ein bisschen besser als im Vorhinein, damit man nicht zu viel verrät. Deswegen machen wir jetzt auch meinen Fall zuerst und bin ich mal gespannt. Da fällt uns auch was Gutes zu ein, bin ich mir ganz sicher.
Ja, bestimmt.
Muss mal kurz pupsen vorher. So.
Jetzt brauche ich noch eine frische Unterhose.
Ich musste gerade überlegen, weil ich finde, ich habe hier so manche von den Namen, da weiß ich immer nicht hundertprozentig, wie man die korrekt ausspricht. Man möge es mir verzeihen.
Also, sag einfach intuitiv.
Genau, so werde ich es tun. Okay, pass auf. Die Geschichte dreht sich um das Opfer Sean Dugas. Der ehemalige Zeitungsreporter aus Pensacola war ein leidenschaftlicher Spieler und Sammler. Dugas arbeitete von 2005 bis 2010 für das Pensacola News Journal, wo er für seine langen Dreadlocks, seine schrullige Persönlichkeit und seine Begeisterung für den Einsatz von Technologie in der Berichterstattung bekannt war. Er drehte Webvideos und berichtete gelegentlich über Kriminalfälle. Freunde und Familie berichteten an einem Dienstag, Dugas habe viele Dinge gesammelt, darunter Löffel und Münzen. In dem Verfahren, das sich einige Monate nach dem rätselhaften Verschwinden von Sean mit den Details seiner Sammlung auseinandersetzt, wurden Bilder von Karten gezeigt in dem Verhandlungssaal. Bilder der bunten Karten mit Vögeln, Inseln, Drachen und anderen Fantasiemotiven. Freunde sagten, Dugas besaß tausende dieser Magic-Karten, darunter auch einige äußerst seltene. Seine Sammlung wurde rückwirkend auf einen Wert von ca. $100.000 geschätzt. Ein unscheinbarer Schatz für Außenstehende, eine gefundene Beute jedoch für Kenner oder doch eine finanzielle Sicherheit für schlechte Zeiten? Im August 2012 wurde Sean schließlich zum letzten Mal gesehen. Ein Nachbar wurde neugierig. Schließlich mündeten sich seine Sorgen und Zweifel, als Anfang September ein Unternehmen den Garten und das Haus auf Vordermann brachten. Neben den Fachleuten packte vor allem William Cormier und sein Zwillingsbruder Christopher mit an. Sie halfen Sean, seine Sammlung zu verkaufen, denn das Gartenunternehmen war nicht das einzige, was finanziert werden musste. William mietete für Sean einen Umzugstransporter und packte selbst fleißig mit an, denn Sean zog von Florida in den Nachbarstaat Georgia. Der neugierige Nachbar wurde schließlich von William darüber unterrichtet. Dieser war nämlich nicht nur Teil von Seans Magic-Spielkameraden wie sein Bruder Christopher, sondern ihm schien auch das Haus von Sean zu gehören. Sean war also, laut Williams Aussage, sein Mieter. William Cormier ist also der hilfsbereite Vermieter, der sich um die Wiederinstandbringung von Haus und Garten sowie dem Umzug kümmert und gleichzeitig zahlreiche gute Partien Magic the Gathering mit seinem Freund und oder Mieter Sean Dugas zu seinen Erinnerungen zählt. Ne, wir haben ja den Sean, der mit der beachtlichen Sammlung und einem kuriosen Umzug in einen anderen Staat.
Ich habe jetzt mal eben Verständnisfrage kurz.
Ja.
Also der Nachbar denkt, der zieht um, weil jemand anders dem das gesagt hat. Der Sean hat dem das selber gar nicht gesagt.
Genau, also ne, der William, der packt damit an, der hat sich da gekümmert. Und
dann geht er rüber, also ne, dass dich nicht wunderst, so, der zieht um, ich organisiere das hier, der ist schon da und wir bringen die Sachen nur für den dahin.
Ja, so ungefähr, genau.
Verstehe. Ja, okay, alles klar.
Mhm. Ne, also es ist aber erstmal irgendwie, ja, okay, kann man sich vorstellen, ne? Und das kostet natürlich auch ein bisschen Geld, so ein Umzug in einen anderen Staat, da muss man vielleicht auch mal an die Sammlung dran. Und
wie lange war der da schon weg zu dem Zeitpunkt?
zu dem Zeitpunkt des Umzugs.
Ja, hattest du das gesagt?
Ich muss mal gerade schauen. Das ist vielleicht kurz danach gewesen. Vielleicht so, also wenn ich habe jetzt nicht in Zahlen.
Ja, okay.
Ne? Ich glaube, er galt vielleicht noch nicht als vermisst.
Mhm, okay,
sonst würde man ja vielleicht schon Nachforschung anstellen.
Ja, also kann nicht so lange her gewesen
sein. Wahrscheinlich nicht, nee, genau. Gehe ich jetzt von aus. Ich habe es jetzt aber nicht in Zahlen da.
Ja, okay, aber es wird ja Sinn machen.
Genau. Ja, und ansonsten, wie gesagt, auch haben die ja Magic zusammengespielt. Also es geht halt vor allem um diese Zwillinge, diese Cormier-Zwillinge, die wohl auch sich sehr, sehr ähnlich sehen. Und die haben wohl öfter auch mit ihm gespielt. Also privat auch und so. Das klingt irgendwie falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Selbst ein langjähriger Freund von Sean, in Berichten nur bekannt als D.W. Day, habe in seiner emotionalen Aussage im Gerichtssaal später berichtet, dass er in all den 100 Spielen, die er mit Sean und den Cormier-Zwillingen hatte, William nie als gewalttätig erlebt habe. Jeder der 14 Schläge, die man am Hinterkopf von Seans Leiche feststellen konnte, sagte aber, dass es sich hier allerdings um ein hohes Maß von Gewalt handelte. Dugas Schädel sei so stark beschädigt worden, also vor seinem Tod, dass Forensiker ihn für ihre Ermittlungen rekonstruieren mussten. Fakt ist also, Sean Dugas wurde ermordet. Brutal. Daran besteht rückblickend kein Zweifel. Der Täter hat mit mehreren Schlägen eines Hammers auf den Hinterkopf das Leben des Opfers auf brutale und kaltblütige Art und Weise beendet. Doch das soll nicht das Schlimmste an Seans Tod gewesen sein.
Oha.
Ja. Also auch hier eine Hammergeschichte, kann man sagen, an der Stelle. Ja. Mit weniger Happy End. So viel weiß man ja an der Stelle schon. Also wir wissen, er ist, auf jeden Fall ermordet worden. Ist noch nicht so ganz klar. Es gibt so Tendenzen, aber wir wissen es. Ne, was haben die Zwillinge damit zu tun, ist so die Frage. Die steht im Raum, würde ich denken. Ne?
Ja, ist ja klar, dass die auf jeden Fall vor Gericht gelandet sind oder einer von den beiden.
Auf jeden Fall, genau. Ja, die sind auf jeden Fall als Zeugen. Ne? Unter anderem als Zeugen, als Verurteilte. Wir wissen es noch nicht. Also ich weiß es
schon. Wo haben die Leiche gefunden? Kommt das noch?
Das kommt später.
Ah, okay.
Das kommt später.
Dann bin ich geduldig.
Ja, okay. Wir gehen mal noch ein bisschen zurück auf die Sammlung, die verkauft wurde, um das Ganze irgendwie finanziell mitzutragen.
Mhm.
Mehrere Comic- und Erinnerungsstückhändler sagten aus, sie hätten im September 2012, also quasi einen Monat später ungefähr, Karten von William Cormier gekauft, nachdem die Zwillinge an einem Labor Day Gamer-Treffen in Atlanta teilgenommen und den Händlern eine riesige Sammlung von Magic the Gathering-Karten gezeigt hatten. Ein Kartenhändler aus Kentucky sagte, er habe die Zwillinge in Tennessee getroffen und William Cormier für einige der Karten rund $12,000 bezahlt. Ein anderer Kartenhändler sagte, er habe William Cormier für andere Karten in Georgia rund $6,000 bezahlt. Alles ohne die Anwesenheit von Sean. Und warum überhaupt so verteilt auf verschiedene Händler? Eine Sammlung von derartigem Wert hat einen einzigartigen Wiedererkennungswert. Wenn es Seans Intention gewesen wäre, Geld für seinen neuen Lebensabschnitt zu bekommen, hätte man vermutlich nicht so viele Verkäufe benötigt, außer man möchte nicht, dass jemand nachvollziehen kann, dass es sich hier um eine ganz bestimmte Sammlung handelte. Ja, das ist ja schon sehr auffällig in dem Fall, ne?
Ja, das macht natürlich dann auch Sinn, sag ich mal, wenn man dann die Orte wechselt und so, ja?
Ja, genau.
Wenn da einen Teil verkaufst und da einen Teil verkaufst, ne? Also,
man kennt das ja. Das
ist schon auch schlau, ne?
Ja, man kennt das ja so im kleinen Rahmen, wenn mal irgendwie ein Deck geklaut wurde oder auch eine, ich sag mal, kleinere Sammlung jetzt im Vergleich, versucht man ja schon auch die Händler zu sensibilisieren, wenn eine Sammlung kommt. Die kann man ja durchaus relativ gut in der Regel definieren an bestimmten Karten.
Ja.
Ne, weil es ja auch einfach um seltene Karten sich handelte.
Ja, ich würde, wenn er für 12 Eier was verkauft und dafür 6 Eier was verkauft, dann muss das ja schon krass Zeug gewesen sein, so, ne?
Ja, ja, offensichtlich. Wie gesagt, ne, 100.000 war die Schätzung. Die Schätzung, rückblickend. Ja, weiter geht's. Der Verdacht gegen die Zwillinge spitzt sich also zu. Aber wenn da wirklich was dran ist, sprechen wir weiterhin von einer Einzeltat oder handelt es sich hierbei um einen ausgeheckten Plan kaltblütiger Zwillinge? William sagte vor Gericht aus, sein Bruder Christopher hätte gesagt, hier sei eine Nachricht von Sean, in der er uns um Hilfe für den Umzug bittet. Sein Bruder sagte, Sean möchte, dass wir ihm helfen, Geld zu verdienen und seine Magic-Karten zu verkaufen. Er dachte sich nichts dabei, vertraute seinem Bruder. Ein Widerspruch? Bei all den Indizien, die sich abzeichneten? Das wird nicht das einzig Verhängnisvolle bleiben. Gehen wir zurück zu seinem Haus. Der Ort, an dem sein Verbleib zuletzt vernommen und demnach vermutet wurde, bis man ihn einige Tage nach dem 27. August von Freunden und Familienmitgliedern als vermisst gemeldet hatte. Schließlich hatten seine engsten Vertrauten tagelang nichts von ihm gehört und hätten sie von einem derart lebensverändernden Umzug mitbekommen, hätte man wohl kaum in Betracht gezogen, die Polizei hinzuzuziehen. Ein Ermittler ging der Sache also nach, nicht ohne Erfolg. Der Kriminalbeamte fand Blut in Seans Haus. Hatte William etwas übersehen? Oder Christopher? Hatte nicht vielleicht er mit dem vermeintlichen Umzug seine Spuren verwischen wollen? Oder tut man ihm oder beiden die ganze Zeit Unrecht? Tja. Jetzt geht's quasi ans Eingemachte.
Ja, jetzt, also, wird's heiß, ja.
Jetzt wird's hot.
Ich hab eine Theorie auf jeden Fall.
Ja. Willst du die vorher droppen? Oder?
Also zumindest, also meine Idee ist, dass sie die Leiche auf jeden Fall in seinem eigenen Garten gefunden haben, weil der halt da irgendwelche, diese Gärtnerunternehmen da durchgeschickt hat irgendwie. Und das kostet, sowas kostet ja auch Kohle, das muss ja irgendwie eine Bewandtnis haben, da das Geld da auszugeben dafür. Ne? Gerade wenn man auch sich irgendwie an so die gut erreichen möchte und so, dann kann man es ja auch nicht so dicke haben, dann muss es ja schon auch eine Investition sein, sag ich mal.
Ja, vielleicht. Schauen wir doch mal, ob du recht behalten wirst. Weiter geht's. 5 Blutflecken, die in einem Umzugstransporter gefunden wurden, den William Cormier gemietet hatte, sprachen eindeutig eine andere Sprache. Kurz darauf erhielt der Vater der Zwillinge einen Anruf. Es war ein Kriminalbeamter aus Pensacola. Der Vater der nun in Verdacht geratenen Männer wohnte in Georgia, dem Bundesstaat, den sich Sean angeblich als Umzugsziel gewählt hatte. Und tatsächlich wird sich herausstellen, dass Sean sich tatsächlich in Georgia befand, nur nicht so, wie sich seine Angehörigen das gewünscht hatten. Der Vater der Zwillinge konfrontierte seine Söhne mit dem Anruf und der Vermisstenanzeige über diese Person, die William und Christopher sehr wohl kannten. William antwortete seinem Vater daraufhin nur, er müsse das Vergrabene aus dem Hinterhof entfernen. Die Bilder der Autopsie erschütterten die Personen im Gerichtssaal derartig, dass Geschworene zu weinen begannen, der Vater des Opfers den Blick nur dem Boden richten konnte, während seine Frau und Mutter von Sean Dugas den Saal verlassen musste. Also, du hast zwar recht, ne, das mit dem Garten ist irgendwie auffällig, hat aber scheinbar irgendwie nichts mit dem Verschwinden der Leiche zu tun gehabt, außer, dass er wahrscheinlich das so aussehen lassen musste und wollte, dass dieses Haus wieder hergestellt wird, weil er Also, weil William ja.
Gehörte dem das denn wirklich, das Haus?
Das habe ich nicht herausfinden können.
Ah, okay.
Das habe ich nicht herausfinden können. Könnte ich mir aber irgendwie vorstellen. Vielleicht ist es aber auch irrelevant dann letztendlich, ne? Und das war einfach nur ein Vorwand. Er ist, ich sag mal so, Garten war schon eine richtige Richtung, aber der falsche in dem Fall. Aber das konnte man natürlich auch schwer ahnen. Und jetzt ist nur die Sache noch nicht zu Ende. Sean Dugas Leiche wurde nach seiner offensichtlichen Ermordung über eine Woche lang in einer Plastikwanne aufbewahrt, umgeben von Lufterfrischern und Potpourri. Sein Leichnam war ein Potpourri habe ich gegoogelt, ist tatsächlich so Tongefäße mit so Geruchsstoffen drin. Klingt aber irgendwie erstmal irritierend, gebe ich zu.
Ja, das ist immer so Zeug, das dann schon mal in so einer Schale ist. Das sieht total lecker aus, das riecht auch gut, aber ich glaube, wenn man reinbeißt, schmeckt es einfach scheiße.
Ja, ich finde, Potpourri ist eigentlich ein viel zu lustiges Wort.
Das ist Potpourri, die Definition von Potpourri.
Ja, ja, genau. Aber ich finde, Potpourri an sich ist so, er ist eigentlich schon ein viel zu lustiges Wort für so einen ernsten für so eine ernste Umschreibung.
Ja, auf jeden Fall.
Da musste ich auch erstmal googeln. So, also umgeben von Lufterfrischern und Potpourri. Sein Leichnam war in Embryonalstellung in einem Bettlaken gewickelt. Versteckt unter einer Plastikplane wurde er nach seinem unfreiwilligen Umzug in den neuen Bundesstaat in seinem Sarg aus Plastik im Garten des Zwillingsvaters vergraben. Und weil man auf Nummer sicher gehen wollte, verleihte man dem Plastiksarg einen undurchdringlichen Deckel aus Beton. Der Beton fixierte den toten Körper des Opfers so massiv in der Plastikwanne, dass dieser aus dem Boden seines unfreiwilligen Sarges herausgeschnitten werden musste, um überhaupt obduziert werden zu können. Die Aussagen der Zeugen und vor allem des Hauptverurteilten William und die seines Bruders widersprachen sich, was laut Staatsanwalt für den Mord durch William spreche. Zeugen darunter, der Vater der Zwillinge, sagten aus, William sei immer der dominante Zwilling gewesen und Anführer, doch diese Dynamik habe sich vor dem Mord geändert. Wie es genau zwischen den Zwillingen abgesprochen war, wer jetzt welchen Anteil tatsächlich gehabt hat, kann ich nicht genau sagen. Fakt ist, die Zwillinge wurden beide des Mordes an Sean Dugas für schuldig befunden.
Not bad.
In seinem Grab aus Beton. Ja. Das fand ich für einen Fall, in dem irgendwie Magic the Gathering eine zentrale Rolle spielte. Das Motiv ist auch nicht so ganz klar ich habe mir mehrere Sachen durchgelesen, nicht so klar rauszukristallisieren, ob irgendwie Geldschulden ein Motiv waren. Dagegen spricht irgendwie, dass William Cormier irgendwie angeblich Pokerspieler gewesen sei. Und das ist nicht so ganz eindeutig. Letztendlich ist es aber mittelwichtig, weil der Mord ist quasi bewiesen.
Ja, das ist krass. Auf jeden Fall eine heftige Geschichte, ja.
Ja, fand ich auch. Das fand ich auch.
Auf jeden Fall eine heftige Geschichte.
Wenn ich mir vorstelle.
Gab es da Bilder von den Leuten irgendwie? Weiß man, wie die aussahen? So, oder?
Also die Zwillinge, da habe ich Bilder zu gefunden. Das ist jetzt nicht besonders. Aber natürlich gibt es jetzt zu dem Fall, glaube ich, zu der Autopsie oder so, keine Bilder.
Ja, gut, das ist klar. So, ne?
Also man findet ein paar Bilder zu. Es gibt da mehrere Beiträge auch. Kann man sich auch nochmal irgendwie zu Gemüte führen. Ist ja auch kein Kavaliersdelikt, kann man sagen. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, die hört das ja immer nur so in Geschichten oder so, Tatorten. Aber wenn du dann nachher eine Leiche irgendwie birgst und musst die erstmal aus so einer Plastikwanne voll Beton schneiden.
Ja.
Das ist schon.
Und wo genau, weiß man denn, wo genau der umgebracht wurde?
Da Blut in der Wohnung gefunden worden ist, vermutlich in seiner eigenen Wohnung.
Ja, okay, alles klar.
Vermute ich jetzt, ja, aber es wurde in diesen kurzen Artikeln jetzt auch nicht immer alles ins kleinste Detail
Ja, gut, das musste man sich ja auch aus amerikanischen Medien irgendwie dann zurechtfriemeln und
ja,
so.
Ja, so, ne? Genau, da. Ne? Ja. Der eine friemelt das, daraus friemelt man noch mal mehr und am Ende ist die Frage, welches Detail jetzt vielleicht auch am Ende doch ein bisschen verdreht ist, aber so ungefähr
wird es. Ja, mega krasse Geschichte haben. Auf jeden Fall, ja.
Ich fand die auch beeindruckend und ich fand es eigentlich total passend für diesen Kontext und für dieses True Crime, weil ich glaube, dass man auch diese Geschichte noch nie gehört hat. Auch wenn es jetzt, das ging ja doch schon um eine sehr, ich sag mal, stattliche Sammlung so, ne? Also bei dir.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Bei deiner True Crime Geschichte war es ja mehr so ein Streit, der durch Magic verursacht wurde. Hier geht es ja einfach nur um sehr viel Geld letztendlich.
Ja, genau, Habgier, ne? Bei mir war es so ein Affektding.
Ja, genau. Mhm.
Ja. Wie lange haben die eingebuchtet?
Das habe ich auch nicht so richtig rausbekommen. Ich glaube aber lebenslänglich, habe ich irgendwo gelesen.
Ah, okay.
Zumindest im Kontext von William. Und woanders stand halt, dass die beide für schuldig befunden worden sind. Mhm. Hätte ich jetzt nochmal vielleicht tiefer in die Recherche gehen müssten, ob beide das gleiche Strafmaß letztendlich haben oder ob dem einen nur eine Mitschuld oder eine Beihilfe zum Mord irgendwie quasi
ja angekommen. Die sind auf jeden Fall erstmal weg gewesen.
Sind sie weg.
So viel kann man schon mal sagen. Erstmal weg, weg gewesen.
Ja, aber krass. Und vor allem, ja, ich hab ein Bild gesehen und die sehen sich halt wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich habe irgendwo noch gelesen, da war irgendeine Zeugenaussage von einem Spieler aus der Szene, der sagt, der kann die nicht und der kann die nur unterscheiden, wenn er die beide gleichzeitig trifft und dann am Verhalten kann er den unterscheiden. Aber ansonsten.
Ansonsten weiß er das nicht.
Ja. Wäre jetzt natürlich noch krasser gewesen, wenn dieses Zwillingsding noch irgendeine Rolle gespielt hätte, dass man die nicht hätte unterscheiden können und deswegen, ne? Aber, nee, aber es ist trotzdem sehr, sehr auffällig, glaube ich. Wenn du die kennst, dann kennst du die halt. So in dem Umfeld da auf jeden Fall. Wenn du dann hörst, die haben den einen dann umgebracht und im Garten mit Beton im Loch verbuddelt.
Und Duftstoffen.
Und Potpourri, genau.
Ja, genau.
Oh Mann. Vielleicht, wie würdest du den Fall nennen? Irgendwas mit Potpourri oder?
Ja, auf jeden Fall.
Mord mit magisches Potpourri.
Ja, wie hieß der Ort? Penisola?
Ja, das habe ich immer nicht so richtig aussprechen können.
Penisola Potpourri Mord.
Penisola Potpourri.
Penisola Potpourri Mörder.
Ja, das ist gar nicht so schlecht. Potpourri Mörder. Ja, okay.
So nennen wir es.
So nehmen wir das.
Pensacola, so.
Pensacola, genau. Klingt wie eine eigene Cola-Marke, die die da haben.
Penis-Cola.
Penis-Cola-Potpourri. Boah. Ja.
Das riecht zu gleichen Teilen nach beidem auch, ne? Penis-Cola-Potpourri.
Schmeckt
ne?
auch zu beiden Teilen nach
beidem. Halb nach Cola und halb nach Pimmel.
Aber auch trotzdem sehr viel Zucker. Und sehr viel Eiweiß. Ich
hoffe, du riechst immer an der Cola.
Ah, schön. Ja, das war unsere True Crime Sektion in dem Fall. Ich habe keinen Jingle dafür.
Das macht nichts. Schreien. Ich finde auf jeden Fall, dass es sehr viel Spaß gemacht hat. So, mal was ganz anderes. Ja, schlechte Ratschläge gab es ja von uns schon zur Genüge für alle.
Ja, genau.
Es kann man mal was anderes machen, finde ich. Und ich habe jetzt noch den Nachtisch. Ja, wir haben ja mit Schwein angefangen. dann gab es noch mehr Schweinereien. Und jetzt habe ich noch was, ein bisschen Geflügel.
Unangenehm.
So, jetzt kommst du.
Ja, ich habe, um auch thematisch, sag ich mal, einen roten Faden zu haben, ein richtiges Mistvieh heute mitgebracht. Ja, man hätte es sich ja leicht machen können und die diebische Elster nehmen können.
Ja, das stimmt.
Aber so ein bisschen, wenn man so ein Vogel ein bisschen was klaut, ja, mein Gott. Ein bisschen aufpassen, ja. Ich habe hier einen Vogel, der bringt aufpassen nicht so viel, der macht dich nämlich kalt sonst. Und das ist der Helmkasuar.
Helmkasuar?
Helmkasuar.
Okay. Trägt einen Helm?
Ja, der hat was auf dem Kopf.
Hat da was auf dem Kopf.
Ja, der ist einer der größten Vögel überhaupt. Ja. Die wiegen bis zu 60 Kilo. Und die können nicht fliegen.
Ja.
Das heißt, die müssen rennen. Und wer viel rennt, der braucht dicke Beine.
Ja.
Ja, die werden übrigens bis zu 1,70 Meter hoch. Das muss ich mal überlegen. Die sind größer als meine Frau.
Die sehen richtig gefährlich aus.
Die sehen richtig krass aus, ne?
Ein bisschen wie so ein Dinosaurier.
Ja, genau. Irgendwie auch ein bisschen eklig, ne? Wieder. Ja,
voll eklig.
Ja. Bisschen eklig da mit ihrem komischen Ding auf dem Kopf und diesem hässlichen roten Schlabberlappen am Hals. Gott sei Dank gibt es sie hier bei uns nicht.
Ja.
Aber den Casuar, den stelle ich ja vor, weil er halt auch ein kriminelles Vieh ist. Es gibt nämlich Fälle, wo die Biester Menschen umgebracht haben.
Okay, krass.
Ja. Ist, der eine ist schon ziemlich lange her. Das war, ist, also es gibt nur zwei, wo das belegt ist. Aber ganz ehrlich, die Viecher wohnen halt irgendwo in Neuguinea. Was weiß ich, was in Neuguinea passiert, im Dschungel.
Ja, ja.
Na, da gibt's ja auch keine Reporter, ne? Immer und überall, ne? Wenn dann so ein Vogel da mal einen wegschlitzt.
Ja.
Ja, da kann auch mal sein, dass der von einer Anaconda aufgegessen wurde, bevor den überhaupt noch einer findet.
Mhm. Denke ich mir. Oh Mann.
Ja. Also der erste bestätigte Fall, das war 1926 in Australien.
Mhm.
Philip McLean aus Queensland, der wurde von einem Casuar getötet. Der hat den Vogel nicht auf seinem Grundstück oder dem Grundstück der Familie entdeckt und wollte mit seinem Bruder zusammen das Tier mit Knüppeln erschlagen.
Okay.
Aber der fand der Vogel nicht so gut, der möchte nämlich nicht geknüppelt werden. Ach so. Und hat ihn umgehauen und dann ist er auf den Hals getreten und hat ihm die Halsschlagader aufgeschlitzt. Die haben nämlich so eine Mörderkralle am Fuß, wie so ein Velociraptor. Oh,
Wahnsinn.
Ja, dann ist der Junge abgezischt, aber ist verblutet, kurz darauf kollabiert, nachdem das passiert ist und war Schluss mit lustig. Ne?
Ja, aber richtig. Boah, was für ein scheiß Tod, ey. Ganz ehrlich.
Richtig abgefuckt, oder?
Das ist ja auch, weil so, wenn du so zu Tode kommst, ne, das ist ja auch so ein richtiger Elefant im Raum auf so einer Beerdigung dann. Oh Mann, ja. Ey. Oder in dem Fall.
Fände es interessant zu wissen, ob die den Vogel noch irgendwie eingefangen haben oder so. Vielleicht gab es den an Weihnachten dann.
Ja, da ist der Helmkasuar im Raum, kann man sagen.
Ja.
auf der Beerdigung. Willst du mal wissen, wie der sich anhört?
Für den brauchst du auf jeden Fall einen speziellen Backofen. Weiß ich, die Inder, die kochen doch so in so Erdlöcher manchmal.
Ja, kann gut sein.
Wo dann so ein Stück Zaun draufgelegt wird und dann wird es einbetoniert für 8 Stunden und dann wieder aufgemacht und so.
Ja, super.
So, da kann man so einen drin machen.
Ja.
Ja. Gefühl also es war 1926. Der zweite Fall ist noch nicht so lange her. Es ist fast 100 Jahre später. Es war 2019.
Wow.
Ja. Da hat so ein Typ aus Gründen so ein Biest gehalten bei sich zu Hause im Gehege.
Ja.
Ja, das war in Florida. Und der ist dann da reingestiefelt in das Gehege, weil der wollte ein Ei nehmen, um das zu verticken. Die legen so Bomben, so riesen Eier. Ja. Ich weiß nicht, ob man das essen kann oder was, ob man da Spiegeleier von machen kann in 3 Bratpfannen. Auf jeden Fall fand der Vogel das gar nicht geil. Und hat den platt gemacht.
Komisch. Wenn die Natur sich auf einmal wehrt.
Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn du hast ja jetzt hier nur so Bilder gesehen, du weißt so 60 Kilo, 1,70 Meter, könntest du mit dem aufnehmen? Und wenn ja, wo würdest du ihn angreifen?
Wo im Sinne von im Saunaclub?
Nicht örtlich, sondern wo würdest du den ersten Jab setzen?
Naja, er wird ja mir zugewandt sein und ziemlich aggressiv mich anschnauzen und frontal. Ja,
dann haust du direkt ab oder gehst du ins 1 gegen 1?
Ich vermute, der ist schneller als ich.
Also bleibt nur noch der Kampf.
Wahrscheinlich, weil ich würde wahrscheinlich, das Einzige, was man so unwürdig noch versuchen könnte, ist bei so manchen Raubtieren, hilft es ja irgendwie im Slalom oder im Zickzack zu laufen. Ich glaube, das ist auch nur cool, wenn es funktioniert, weil wenn er dich dann einfach so
50 km/h übrigens, also ich würde sagen, der ist schneller als jeder. Ja.
Also wenn der dich dann nämlich noch so einholt, nochmal so locker einholt, nochmal leichter einholt, als du es eigentlich täte, dann ist es richtig erbärmlich, wenn du da so zickzack gelaufen bist, wie bei den Bundesjugendspielen.
Also, Also hilft nur in der Situation, ehrlich zu sich selber sein und sagen, ich muss jetzt da rein. Ich muss ganz den ehrlich, jetzt platt machen.
Ich würde den erstmal genauso anschreien. Angriff nach vorne. Sollen wir uns mal anhören, wie der klingt?
Ja, bitte nicht wieder wie Ralf Schumacher.
What? Das ist ein Vogel. Yo, alles klar. Ich würde auf jeden Fall anschreien erstmal.
Mhm, okay.
Wahrscheinlich schreit er dann. Ja, so schreit er dann zurück. Der lässt erstmal einen Motor an.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem alten Diesel, ey.
Also, wenn der so mich anschreit, dann muss ich, glaube ich, furzen. Also, so richtig so. Nein, aber anschreien, wahrscheinlich erstmal Angriff nach vorne und versuchen den im bestmöglichsten Augenblick, wenn er mir entgegenkommt, entgegen den Kopf so einen Roundhouse-Kick zu verpassen.
Aber der hat einen Helm auf, ne?
Ja, scheiße, stimmt, aber so richtig, ne? Und er ist auch sehr, sehr schnell, hast du gesagt. Ah ja,
50 km/h.
Wahnsinn. Ey, keine Ahnung, was machst du da? Gibt's einen Trick?
Ich glaube nicht. Ich glaube, du musst einfach du musst spekulieren, was das Beste ist. Ich würde, glaube ich, einfach irgendwie auf die Knie gehen.
Und beten.
Ja, einfach, nee, nicht auf, also nicht.
Meinst du, Blowjob anbieten?
Ja, nee, ich glaube, ich würde ihm einfach volle Pulle von vorne vors Knie treten und hoffen, dass der Bein einfach durchbricht.
Ah, okay, ja, das ist auch eine Idee.
Der dann bewegungsunfähig ist.
Aber hast du nicht gerade gesagt,
oder
du gehst auf die Knie?
Rechts antäuschen, links vorbeigehen und dann hinten auf den Rücken springen und den so richtig von hinten würgen.
Reiten.
Ja, dann das ist dann quasi die Konsequenz aus dem Aufsatteln und Würgen.
Auch das?
Das ist so cool, ein bisschen wie bei Avatar, weißt du, dem Film, wo der seinen Zopf da mit dem komischen Vogel verknotet.
Steckst mal deinen Zopf rein.
Ja, genau, dann machst du bei dem Kasuar auch, dann dockst du dann halt hinten an und hältst den schön am Hals fest und dann werden die Augen einmal groß und dann weiß der Bescheid.
Da sagt er aber auch hier.
Dann kannst du den auch mit deinen Gedanken steuern.
Alter, was ist das für ein unangenehmer Vogel?
Wirklich, ne?
Als wir diese Kategorie ins Leben gerufen haben, habe ich nicht gedacht, dass wir in diesem Rabbit Hole landen. Wow. Wer weiß, was da noch kommt.
Ja, ja, ich habe noch in der Pipeline für oder auf der Shortlist, den will ich auch unbedingt noch machen. Ich habe aber also noch ein paar mehr, aber der steht ganz vorne drauf.
Der Johnny Jumpster, der hätte mir auch mal einen geschickt. Habe ich aber nicht mehr wiedergefunden. Soll er nochmal machen? Liebe Grüße.
Ja.
So.
Finde ich gut. Klingt euch ein, wenn ihr da irgendwie meint, wir haben
immer herschicken,
irgendwas nicht gemacht.
Am besten per Direct Message, dann ist es für den anderen kein Spoiler. Oder man muss sich absprechen. Ja, im Zweifelsfall, irgendwie werden wir es hinkriegen. Am besten.
Das glaube ich auch.
Ja, das war auf jeden Fall unser unangenehmer Vogel.
Unangenehme Vögel, ich halt's nicht aus.
So, der Helm-Kasuar. Das könnt ihr uns auf jeden Fall gerne über Discord zukommen lassen. Genauso wie aber über Discord gerne an weiteren Umfragen oder Studien teilnehmen könnt. Ihr könntet zum Beispiel gerne, habe ich dich zwar angefragt, aber haben wir noch nicht zu Ende besprochen, bezüglich Spider-Man steht ja quasi ein Gigsig an. In Theorie.
Oh, ja.
Was wir nicht machen werden, so wie wir es bei Final Fantasy nicht gemacht haben und haben bei Final Fantasy jetzt zurückgegriffen auf Invasion und haben einfach Gigsig Invasion gemacht. Gute Karten, schlechte Karten.
War geil.
War cool, kam auch ganz gut an, vereinzelt. Und es wurde auch ein Wiederholungsbedarf geäußert. Und das würden wir machen.
Gigsig Onslaught.
Ja, ich bin auch hin und her gerissen zwischen verschiedenen Sets. Und wollte dich fragen, ob wir das vielleicht zur Abstimmung stellen wollen? Und wenn ja, geben wir irgendwie 3-4 Sets vor oder lassen wir sammeln? Was ja noch ein Arbeitsschritt mehr ist.
Nee, mach mal, lass mal so ein, lass mal eine Auswahl treffen.
Ja, pass auf,
eine
okay.
Vorauswahl.
Dann, ich finde auch Onslaught oder gehen wir nach Blöcken?
Nee, das ist auch zu schwer, dann einen Gigstick zu machen. Ne?
Ja, okay, ja. Genau, ja, stimmt. Dann nehmen wir Onslaught. Ich finde Odyssey auch geil.
Mhm.
Ich meine, ist jetzt so eine Ära. Was haben wir noch? Boah, was ist denn noch so gigsickig? Das ist so richtig. Das ist so die Frage, geht man jetzt noch älter oder noch ein bisschen in die Moderne rein?
Ja, ich glaube, man muss auch mal ein bisschen nach Erfolg. Weißt du, was ich geil fände? Ravnica.
OG, meinst du? City of Guilds?
Ja.
Ach, das wäre geil. Ja, das wäre geil. Dann nehmen wir die drei.
Ja, das ist unsere Vorauswahl.
Ja, lass mal die machen. Machen wir eine Abstimmung auf Discord bis zur nächsten Folge. Muss ich mir aufschreiben. Ja.
Abdauerzeit.
Ravnica, Onslaught und Odyssey. Ja, mega. Super. Machen wir. Und dann dürft ihr gerne mit abstimmen. Und ja, dürft uns auch gerne zurückmelden, wie ihr die True Crimes fandet. So, da bin ich besonders gespannt drauf. War jetzt auch nochmal ein Experiment. Ich glaube, das ist wenig. Also es gibt wahrscheinlich zu wenig Content, um das häufig zu machen. Weil viele, Anführungszeichen, Crimes, irgendwelche Diebstähle oder Cheating-Geschichten sind, die man häufig aber auch kennt, finde ich.
Aber wir können ja irgendwelche anderen True-Sachen auch nochmal irgendwann machen oder so. Können wir ja schauen. Ja,
vielleicht, müssen wir mal gucken.
Nächstes Mal wird auf jeden Fall wieder im Rahmen der normalen 40 Live Chronologie der Podcast gestaltet werden. Ne? So zeitnah können wir sowas nicht nochmal machen.
Das stimmt, genau.
Obwohl ich finde, wir haben es, also jetzt mal Butter bei die Fische, ich zumindest habe mich gut dabei gefühlt. Ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt.
Ja, ich glaube auch. Ich finde es auch, es war auf jeden Fall eine coole Herausforderung, das so zusammenzufassen und aus, wenn man das ja dann selber, also ich selber zusammen recherchiert aus verschiedenen Artikeln, die sind ja immer auch, die erzählen die Geschichte ja immer so ein bisschen von hinten nach vorne. So, ne?
Ja,
der ist angeklagt, deswegen, das ist quasi passiert und dann geht es so ein bisschen durch diese Verhandlung, aber so nach Beweislage so ein bisschen. Und aber nicht so von Anfang an oder aus einer bestimmten Perspektive. Das ist schon eine Kunst. Irgendwie.
Ja,
also,
finde ich auch. Ja.
Nicht, dass ich mich als Künstler bezeichnen will, aber ich habe mich ja ein bisschen darauf vorbereitet und habe dann gemerkt, dass das sehr aufwendig und sehr kreativ aber auch ist, wenn man das so erzählen will. Ja, das ist schon ganz cool gewesen. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. So, ansonsten.
Ja, ich fand das auch gut.
Fällt mir ansonsten nur noch ein, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, theoretisch, wenn wir wollen. Apropos komischer Vogel, hätte ich noch einen komischen Vogel, weil Schuljahr hat er neu angefangen und es geht mal nicht um SchülerInnen, sondern wir haben einen ganz komischen Vogel, das ist unser neuer Bufti. Also, ich sag mal so, erstmal bis jetzt, der macht einen ganz guten Job. Das ist ein ganz guter Kerl, aber ich glaube, der ist auch ein bisschen ein komischer Vogel.
Ich finde, Bufti ist auch ein sehr schöner Vogelname. Im
super Vogelname, der Bufti.
Ja.
Der Vogel Bufti. Der Bufti-Vogel. Ja, das ist.
Wie macht der wohl? Schickt uns mal Geräuschvorschläge, wie der Bufti macht.
Genau, dann haben wir dem das nächste Mal.
Und wo der heimisch ist auch.
Ja, genau, so gefakte Wikipedia-Einträge hätte ich jetzt auch gerne. Ähnlich wie die Pandas-Studie. Haut mal raus. Also der Bufti, ich nenne das einfach nur den Bufti. Das Erste, wo mir aufgefallen ist, dass das irgendwie ein lustiger Typ ist, war irgendwie in der Teambesprechung, wo es dann unter anderem darum ging, dass er an irgendeinem Tag nicht kommen kann, weil er da ein Online-Treffen hat mit irgendeiner Lehrerin oder so, oder was man da als Bufti halt so hat. Und dann hat sich die Kollegin gemeint, ja, brauchst aber auch nicht kommen, weil davor und danach lohnt sich das nicht mehr. Kurzer Tag und so. Und er dann so, ja, okay, okay, ja, cool. Mach, okay, können wir so machen. Und legt so sein Handy dann auf den Tisch, aber so unabsichtlich. Und am Rücken seiner Handyhülle ist irgendwie so ein Aufkleber. Und auf diesem Aufkleber steht einfach so drauf, und ich sehe das so im Augenwinkel: Mein Herz schlägt für Arbeitszeitbetrug. Also die unpassendste Handyhülle, die du bei deinem ersten Arbeitstag auf den Tisch legen kannst.
Ja. Geiler Typ, ey.
Weißt du, gerade Schule gemacht, ne? Gerade Schulabschluss, macht Bundesfreiwilligendienst erstmal, um sich zu orientieren. Und sein Herz schlägt schon für Arbeitszeitbetrug. Früh
übt sich. Der fragt bestimmt im Bewerbungsgespräch auch: Wie ist das hier mit Arbeitszeitbetrug?
Ja, genau. Nee,
Walker, nö. Können sie machen.
Ja, können sie. Vor allem hat er sich dann irgendwie so ist in so einem Feld gelandet, wo es ja einfach null Arbeitszeitbetrug gibt. Quasi.
Ja.
Weil du einfach 0,0 Stunden Nachweis erbringen musst. Das ist echt verrückt. Ja, aber das fand ich schon witzig. Dann hat er mir, der redet sehr gerne über sich, kann man sagen. Und geht auch dabei manchmal ein bisschen zu sehr ins Detail. Und dann hat er so irgendwas, ich weiß schon gar nicht mehr, was er erzählt hat. Und hat dann irgendwie versucht, das zusammenzufassen, indem er so sagte: Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. So und so und so.
Ein richtiger Dad-Joke.
Das war gar nicht absichtlich, sonst wäre es ja irgendwie höhö. Aber er hat sich einfach versprochen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Hat aber auch so stehen lassen.
Ah, sehr, sehr gut. Sehr gut.
Ja, ja. Und das Einzige, was ich sonst noch über ihn, also nicht nur das Einzige, ich weiß viele Dinge scheinbar jetzt über ihn, aber eins, was mir noch hängen geblieben ist: Er wohnt auf jeden Fall jetzt schon alleine. Ja, ist ja auch nicht so gewöhnlich nach der Schule. Und er ist sehr spärlich eingerichtet. Er hat unter anderem nur ein schwarzes altes Ledersofa. Er hat es Casting Couch genannt. Auf der man jeden Fleck sieht. Und das fand ich auch, wollte ich nicht wissen. Unter anderem staubt die wohl so zu, dass man immer nur sieht, wo er gesessen hat. Also, so super, danke. Ja, das ist der Bufti-Vogel, unser Bufti.
Klingt auf jeden Fall nach einem guten Typ. Ich bin gespannt und freue mich auf mehr Geschichten.
Ja, ich sammle. Unser Bufti klingt auch wie so eine neue ZDF-Serie, so wie unser Charlie früher.
Ja, das stimmt, ne? Genau, unser neuer Bufti.
Unser Bufti. Unser neuer Bufti. Ach ja. Können wir mal irgendwie beim Öffentlich-Rechtlichen anklopfen.
Wir sind die Bufti. Die Buftis in der Förderschule.
Ja. Er ist der Einzige. Naja.
Ja, okay.
So, genug mit Hammer Time in Minnesota und Ähnliches und Panas. Ich glaube, wir machen einen Haken dran.
Ja, ich finde, wir machen einen Haken dran.
So.
Finde ich gut. Wir haben alles gegeben für alles. Euch.
Haha! Da ist Bildung drin.
Prädikat wertvoll.
Können wir ab heute mal drauf klammern hier. Nochmal.
Denke ich auch.
So, ja, das war das. Wie gesagt, hilft uns bei der Abstimmung Ravnica Onslaught Odyssey für in 2 Wochen. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer tschüss Marvin, schön, dass du wieder dabei warst. War eine schöne Folge. Haben uns gut vorbereitet diesmal, kann man sagen.
Ja, mir hat es auch gut gefallen. Hat gut gewiped und wie man heutzutage sagt. Danke für den Fall und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Mit 4D Life, der Magic Podcast für gute Laune.